Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wieden-Herdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur zweiten Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Das kleine G. Ich habe bei der Vorbereitung auf diese Folge mal überlegt, mit welchen Gs wir es an der Uni eigentlich zu tun haben. Wir haben im Wesentlichen drei: Geist, Geld und Gesundheit. Und wenn ich mir vorstelle, das moderne Mobilfunknetz, das heißt auch 3G. Und wir stehen gerade quasi unter einer solchen Antenne, denn ich bin im Büro unseres Leiters für Finanz- und Rechnungswesen, Herrn Michael Kuhn, den ich an dieser Stelle auch ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo Herr Kuhn, vielen Dank, dass Sie mitmachen und sich die Zeit nehmen. Das sind also drei große Gs, aber wie der Name des Podcasts ja auch sagt, wir wollen wieder auf das kleine G gucken. Diesmal auf das kleine G, was wirklich vor der GmbH steht, was ja auch Namensgeber des ganzen Podcasts ist, nämlich die Gemeinnützigkeit der UWH. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich gerne den Herrn Kuhn etwas vorstellen wollen, beziehungsweise Sie fragen wollen, wie Sie denn eigentlich zur Universität gekommen sind. Sie haben das gerade schon so ein bisschen skizziert, Sie waren nicht vom ersten Tag an Leiter des Finanz- und Rechnungswesens, sondern Sie haben auch eine Entwicklung, so wie die Universität selber. Denn 1982, als die Uni die staatliche Anerkennung erhielt, war für Sie auch ein besonderes Jahr.
Ja, wenn Sie auf meine sportliche Laufbahn anspielen, ich war ja, bevor ich zur Uni kam, war ich Leistungssportler im Ringen. Und wer Witten kennt, der weiß, dass die Wittener Ringer jahrelang dominierend waren in der deutschen Ringerszene. Und dann suchen die natürlich auch immer nach neuen Menschen, die halt gute Leistung einbringen können in ihr Team. Und da haben sie gedacht, ja, der aus Aschaffenburg, aus Hanau bin ich ja ganz genau, aus Mömpris kommend, der passt bei uns ins Team. Und dann haben die mich halt beworben und dann bin ich dann 1978 nach Witten in den Verein gewechselt und dann 3 Jahre später, weil es ist auch klar, so ein Sportverein möchte auch gerne die Leute im Training haben, dann bin ich dann halt mit jugendlichem Leichtsinn halt auch nach Witten gewechselt, ja, und habe dann erstmal meine sportliche Laufbahn da im Auge gehabt und 1982 habe ich schon mal eine Aushilfstätigkeit bei der Uni gehabt und habe dann im 1.1.83 angefangen und der Kontakt zwischen der Universität und dem Ringerverein kam durch den Oberbürgermeister Lohmann zustande, denn der Oberbürgermeister ist gleichzeitig auch Präsident des Sportvereins. Und der Oberbürgermeister hat dann gesagt, okay, wir suchen mal für den Ringer Kuhn suchen wir mal einen Job und die Uni, die ist gerade im Aufbau, die braucht bestimmt kaufmännische Unterstützung und dann haben sie mich vorgestellt und damals hat der verantwortliche Geschäftsführer gesagt, okay, den Herrn Kuhn können wir gebrauchen und so kam es, dass ich angefangen habe. Buchhaltung war da noch ein Fremdwort, oder nicht ein Fremdwort will ich nicht sagen, aber war gar nicht meine Tätigkeit, sondern ich war halt, weil wir nur zu fünft waren, für alle möglichen kaufmännischen Dinge da eingesetzt. Machte ja auch nichts. Und dann irgendwann sagte der Geschäftsführer, Herr Kuhn, wir geben so viel Geld aus für unseren Steuerberater. Buchhaltung, das können Sie doch auch, das haben Sie doch in der Lehre gehabt. Lassen Sie sich mal einweisen und machen Sie das mal. Ja, und 20 Jahre später war ich dann Leiter Finanz- und Rechnungswesen.
Und aus den 5 Leuten von früher sind jetzt
450 geworden.
Na ja, je nachdem, wie man es rechnet, die Vollzeit-Äquivalente oder die Personen, die Köpfe selber. Ja, es ist dann schon ganz schön gewachsen, mein lieber Mann.
Ja, also das hätte ich damals auch nicht gedacht. Aber wenn man alles wüsste vorher im Leben, dann wäre es nicht so spannend.
Wo wir gerade in dieser Rückschau sind, also damit Ihre sportlichen Leistungen jetzt nicht unter den Tisch fallen. Sie waren also 1982 Deutscher Meister, 1980 Deutscher Meister und in den Jahren 77, 78, 79 und 84 jeweils Vizemeister.
Ja, und ich war sogar von 74 bis 76 auch Vizemeister. Also aber Ich war 10 Jahre lang in der Nationalmannschaft und war jedes Jahr im Finale.
Wussten denn die damals, was sie da für einen Meister eigentlich eingekauft haben?
Ja, damals hatte die Uni-Gründer, der Dr. Schilly, hatte jetzt mit Ringen jetzt nicht so viel zu tun, außer dass er mit allen möglichen Institutionen gerungen hat und dann auch oft Siege errungen hat. Er kannte mich nicht, aber das hatte ich jetzt in 29 Jahren doch ergeben, dass sie mich kennenlernten.
Die werden mich kennenlernen, ja. Wenn wir mal so auf das Kaufmännische zurückgucken, also angefangen hat dieser Universitätsgedanke, dieser Universitätskreis als Verein, als eingetragener Verein. Das wurde erstmal so gestartet, das ist richtig, ne?
Ja, der Verein, der Universitätsverein wurde 1981 gegründet, damals aus den Ärzten des Gemeinschaftskrankenhauses. Und man hatte die Idee halt da in der Ausbildung der Mediziner was zu verändern. Und ja, das war natürlich eine ganz schwierige Situation, eine freie Universität, also eine nicht staatliche Universität in Nordrhein-Westfalen zu gründen. Das waren halt die Vorläufer und letztendlich kam am 13.07.82 die staatliche Anerkennung. Und bis 1987 waren wir als Verein strukturiert. Und dann, die Universität ist ja in der Zeit auch extrem gewachsen, da war ein Verein nicht mehr die richtige
Rechtsform,
ja. um jetzt eine Universität zu repräsentieren oder den Träger. Und dann wurde die GmbH gegründet mit den Gesellschaftsanteilen, die ja dann 20, 25 Jahre von entweder wissenschaftlich hochstehenden oder politisch hochstehenden Personen begleitet wurde, also ausgefüllt wurde.
Das war dann von vornherein eine gemeinnützige GmbH. Also das wusste man schon, dass man den Paragraph da aus der Abgabenordnung bedienen kann.
Ja, den Inhalt, also letztendlich ist ja entscheidend, was sie tun. Wir hatten das G im Namen am Anfang nicht satzungsgemäß festgehalten, aber waren trotzdem ja eine gemeinnützige Einrichtung, ja, weil der Inhalt ändert sich ja nicht, ob es ein G da oben drin stehen haben oder nicht. Und dann hat man gesagt, okay, damit das nach außen auch deutlich wird, machen wir eine G-GmbH, damit auch jeder im Briefbogen sieht und bei unserem Namen sieht, wir sind eine gemeinnützige, weil viele verbinden immer eine GmbH immer nur mit einem Industriebetrieb, ja, mit einem Wirtschaftsbetrieb.
Genau.
Und damit das gleich schon mal für die meisten, die dann wissen, was ein G vor dem GmbH bedeutet, dass sie wissen, aha, gemeinnützig. Es hat ja steuerliche Konsequenzen.
Ja, dann das auf die Praxis, glaube ich, gehen wir später nochmal ein, weil ich bin da komplett unbeleckt. Also es gibt, wenn man so über den Jahresverlauf so schaut, da gibt es ja immer so Tage, die man gerne hat und Tage, die man nicht so gerne hat. Und der Tag, an dem ich Steuererklärung machen muss, das ist einer der schlimmsten Tage im ganzen Jahresverlauf, weil ich dann mit Begriffen konfrontiert werde, die ich normalerweise überhaupt nicht gebrauche. Und dann muss ich plötzlich irgendwie was dazu schreiben. Aber ich muss sagen, die Finanzmenschen, die das dann entgegennehmen, sind immer irgendwie freundlich und wohlwollend. Und ich vermute, die werden im Geist immer die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Was hat er sich da ausgedacht? Aber irgendwie funktioniert es dann doch noch.
Ja, das Gute ist ja, jeder sollte das machen, wo er auch Spaß dazu hat. Wobei, ich habe auch nicht immer Spaß, aber ich habe zumindest keine Aversion gegen Gesetze und Papier. Ne? Ja. Und das hilft schon mal. Also ich kann damit umgehen. Aber es gibt auch Tage, wo ich auch keine guten Tage habe, wo ich auch Erklärungen machen muss. Und die sind dann halt sehr komplex oder zeitlich umfangreich. Aber man ist dann froh, wenn man es auch gern geschafft hat.
Mhm. Ja, vielleicht mal so Kurssteuern für Dummies. Also ich habe mir das jetzt mal schon in der Vorbereitung so ein bisschen zurechtgelegt. Eine GmbH ist ja eine Körperschaft. Also nach den Gesetzestexten, und eine Körperschaft ist eine juristische Person. Ich habe mir das jetzt so hergeleitet, normalerweise reden wir ja von Personen als Menschen aus Fleisch und Blut, also natürliche Personen, die essen und trinken müssen und die mal aufs Klo müssen und so weiter. Und da hat der Gesetzgeber juristische Personen dazu erfunden, die alle diese Bedingungen nicht haben, die aber trotzdem, wie es natürliche Personen auch können, Rechte und Pflichten ausüben können. Also dass man irgendwo diese Rechte andocken lassen kann. Da nimmt man dann diesen Kunstbegriff der juristischen Person. Kann man das so ganz laienhaft sagen?
Ja, das kann man so sagen.
So.
Haben Sie schon ganz gut recherchiert und erklärt.
Das heißt, so wie ich als natürliche Person Steuern zu zahlen habe, wenn ich im Staatswesen da mich bewegen will, dann muss die juristische Person das auch tun. So ganz grob mal gesagt. Und ja, eine GmbH ist eine besondere Körperschaft, nämlich die des privaten Rechtes. Und so wie Personen Steuern zahlen, müssen Körperschaften auch Steuern zahlen. Es gibt eine Körperschaftssteuer und so weiter. Aber das sind verschiedene Steuertypen, die Sie wahrscheinlich viel besser kennen als ich.
Ja, also das ist ja gerade der feine Unterschied. Wir sind eine Kapitalgesellschaft, ja, GmbH und eine Aktiengesellschaft, Kapitalgesellschaft. Und wir, eine Kapitalgesellschaft vom Grundprinzip, muss halt die Gewinne dementsprechend versteuern. Jetzt sind wir aber eine gemeinnützige Kapitalgesellschaft. Das heißt, unser Betriebszweck ist gemeinnützige Tätigkeit. Also wir bilden Studenten aus.
Wissenschaft und Forschung gelten
als gemeinnützig. Und wir forschen und sind in der Wissenschaft tätig, gemeinnützig tätig. Und deswegen sind wir für den Bereich, in dem diese Umsätze da anfallen, sind wir steuerbefreit. Ertragssteuer befreit, das heißt also die Gewinne, wenn wir welche machen, werden nicht versteuert. Mhm. Wir haben aber auch einen Bereich, der genauso wie bei jedem Wirtschaftsunternehmen wirtschaftlich tätig ist. Wenn wir Dienstleistungen anbieten, wenn wir Auftragsforschung betreiben, Dienstleistungen, wenn wir die Buchhaltung für andere Organisationen mitmachen und unser Personal halt dann bereitstellen, dann sind wir für den Bereich genauso steuerpflichtig wie andere Unternehmen auch. Und da gibt es eine Gewinnermittlung für alle wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe der Universität und diese Gewinne werden dann auch der Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätsbeitrag unterworfen. Mhm.
Ja. Wir haben also diese glatte Zweiteilung. Obwohl wir ein GmbH im Namen haben, heißt es das nicht, dass ausschließlich klein G, also gemeinnützig gearbeitet wird.
Und da gibt's ja, auch zumindest noch überwiegend. Ne? Also ich meine, es muss immer über 50% sein, sonst würde der Begriff Gemeinnützigkeit dann nicht mehr zutreffen. Also wenn sie überwiegend nicht gemeinnützig tätig sind, dann können sie auch nicht den Namen gemeinnützige Einrichtung beanspruchen.
Ja, da sprechen Sie auch was an, was ich gefunden habe. Ich habe hier so ein bisschen Wikipedia-Recherche gemacht. Das ist ja immer erstmal ganz gut, um einzusteigen. Da steht nämlich auch, dass die GmbH sich unterscheidet von normalen GmbHs, dass sie sich darin unterscheidet, dass sie nicht auf Gewinn zielende unternehmerisch tätig sind. Das wundert mich jetzt ein kleines bisschen, also dass auf Gewinn abzielend nicht unbedingt das Ziel unserer Geschäftsführung und unseres Wirkens und Wollens ist, kann ich verstehen, aber unternehmerisch tätig ist die Universität eigentlich ja doch auch, wenn sie sagt, wir überlegen uns neue Studiengänge, wir überlegen uns neue Forschungsrichtungen und so weiter. Das ist doch unternehmerisches Denken.
Ohne Zweifel, aber ich glaube, den Satz muss man im Ganzen immer sehen. Gewinnorientiert, unternehmerisch tätig, also wirtschaftliche Tätigkeit. Wir würden ja manche Studiengänge unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gar nicht anbieten. Deswegen sind wir da auch nicht. Also man darf das jetzt nicht verwechseln mit wirtschaftlich. Wirtschaftlich haushalten ist was anderes wie gewinnorientiert wirtschaftlich tätig sein. Also dann sind sie nicht gewinnorientiert, weil wir müssten ja dann Studiengebühren manchmal erheben, die nicht zu bezahlen wären. Ja. Also deswegen, wenn man jetzt rein wirtschaftlich denkt, dann könnte man wahrscheinlich nicht mehr gemeinnützig sein. Und das ist halt die Krux. Also wir erzielen ja keine Gewinne mit unseren Studiengängen.
Nee, das nicht. Also ist das ja immer, also ich weiß nicht, ob Sie das unterstreichen würden. Also mein Gedanke, den ich vor einigen Jahren mal hatte, ist, dass die Universität in vielen wahrscheinlich einem Freibad gleicht. Also man muss sehr viel Infrastruktur vorhalten, die wird auch nur saisonal genutzt. Man braucht gutes Personal, was genau mit dem Chlorgas umgehen kann. Das ist auch gefährlich, da braucht man irgendwie Leute, die einen Rettungsschwimmer haben. Man braucht den an der Bratwurstbude, damit die Leute versorgt sind. Man hat gewisse Regeln, einen Zaun drumherum, man hat Öffnungszeiten, aber was der Einzelne daraus macht, so wie unsere Studierenden auch, das ist dann wieder in die Hände der Gäste, der Besucher gelegt. Also wir bilden einen Rahmen und der kann dann individuell ausgenutzt werden, aber wie ein Freibad niemals sich wirtschaftlich rechnet, sondern immer gewollt sein muss, politisch gewollt als Zuschussbetrieb, so habe ich mir jedenfalls die Uni hier auch vorgestellt, als etwas, was nie wirklich Gewinn abwerfen kann. Oder ist das ganz falsch?
Ja, mit dem Freibad, das war mir jetzt nicht im Kopf. Aber es hat ja jeder seine eigenen Gedanken. Wenn mal wirklich Überschüsse erzielt werden, dann gibt es auch genug Ideen, die man dann angeht, um die zu verwirklichen. Also wir sind also auch eine gemeinnützige, erkennt man ja daran, dass das kein Sparclub ist, sondern die Gelder, die man dann auch als Überschuss erzielt, müssen auch zeitnah, das heißt innerhalb von einem Jahr, wieder in die Gemeinnützigkeit eingebracht werden. Und das ist genauso wie beim Sportverein. Also da, das sind alles keine, sagt immer der Fiskus, sagt immer, ihr seid keine Sparclubs, ihr müsst das wieder rein investieren, wenn ihr wirklich mal einen Überschuss habt. Und deswegen ist es halt auch so, wenn mal wirklich ein Überschuss entsteht durch halt Spenden, die in der Vergangenheit größere Spenden, die dann zu einem Überschuss führten, dann hat man die im nächsten Jahr in verschiedene Projekte, gemeinnützige Projekte eingebracht und dann war von dem Überschuss auch nichts mehr zu sehen. Ja, und deswegen so langfristig, was natürlich ein Problem ist, Sie können ansparen, wenn Sie, also steuerliche, ich hoffe, es führt nicht so weit, Sie können
gar nicht
Überschüsse ansparen für Projekte, die Sie, wenn Sie jetzt ein Gästehaus planen, da könnten Sie Überschüsse ansparen, um das dann zu realisieren. Mhm. Ja, das ist steuerlich und gemeinnützigkeitstechnisch möglich. Aber ansonsten, wir leben ja nicht in dem großen Überschuss oder haben wir noch nie groß gelebt als Universität Wittenherdecke. Und es gibt so viele Ideen, die nicht unbedingt wirtschaftlich sind, aber die man unbedingt machen will und die auch für die Gesellschaft gut sind. Ob das jetzt halt auch manchmal Projekte, ob das jetzt in Afrika die Zahnärzteausbildung ist und. Ja, da macht man keine Gewinne. Ja, aber es ist doch für viele Menschen gut, wenn das gemacht wird.
Mhm. Ja. Ich denke, hier geht ja eher das Geld aus als die Ideen. Das kann man, glaube ich.
Ja. Ich will es zwar nicht hoffen, dass es ausgeht irgendwann, aber man hat mehr Ideen, als man Geld hat, das stimmt. Und man muss dann abwägen, was man umsetzen kann. Ja. Und wenn Sie dann wirklich mit einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder mit einer Aktiengesellschaft dann das mal vergleichen, da gucken die Aktionäre und die Gesellschaft ja nur um eine größtmögliche Rendite. Ja. Und das kann bei uns nicht sein, ist bei uns auch nicht so. Und das unterscheidet dann halt eine Gemeinnützigkeit von den auf Gewinn orientierte Wirtschaftsunternehmen. Ja.
Der Gewinn, der hier gemacht wird, ist das Überleben eigentlich, das weiterlaufen lassen können, dass man nicht in die Unterfinanzierung reinrutscht, dass man irgendwo dann steht und sagt, die Ausgaben übersteigen die Einnahmen.
Das ist Grundvoraussetzung, vielleicht ist auch der Gewinn, dass man das gemacht hat, was man in dem Jahr gemacht hat. Ein Gewinn für die Gesellschaft oder für verschiedene Menschen. Wenn ich das als
Gewinn sehe. Das ist der ideelle Gewinn.
Genau. Ja. Also man kann ja auch manche Sachen nicht immer in Geld wiegen. Das ist zwar komisch, wenn ich das sage als Finanz- und Rechnungswesen-Mensch.
Das ist schon beeindruckend, muss ich sagen.
Aber die Uni prägt ja auch und man kann was Positives nicht am Gewinn ableiten.
Ja. Ja, ich stutze nur gerade, weil ich glaube, viele Vierteljahresberichterstatter wären froh, wenn sie das sagen könnten, weil da ja doch dann einfach immer nur auf die Kennzahlen geguckt wird.
Ja, aber das ist ja auch manchmal das Schlimme. Und letztendlich, wenn Sie jetzt, ich bin jetzt schon 29 Jahre und 10 Monate bei der Universität und den Einfluss, den man halt bekommen kann und ich bekommen habe, der ist halt so, dass man nicht nur starre Zahlen sieht, sondern dass man auch mal über den Tellerrand hinaus sieht und dass man sagt, okay, es kann auch positiv sein, wenn man 1.000 Euro da investiert haben und haben 500 glücklich gemacht. Ja, also deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, oder diese Projekte wie Gambia in den Zahnärzten und gibt es ja so viele, die kann man ja nicht daran messen, ob wir da einen Gewinn machen. Ja, und das muss man einfach so sehen. Und wenn jeder ehrlich ist, sieht das ja genauso. Nur die heutige Zeit ist so, es geht nur noch darum, viel wie möglich Gewinn zu machen.
Ja, ja.
Und Rendite und ja.
Danach wird viel geschaut, natürlich. Wie ist denn überhaupt von Ihrer Seite, Sie sind ja jetzt in der Verwaltung und wir haben ja im Prinzip immer diese Doppelwelt. Wir haben auf der einen Seite die GmbH, wir unterliegen dem GmbH-Gesetz, der Abgabenordnung und sonstigen Handelsgesetzen. Und auf der anderen Seite haben wir die akademische Welt, die sich ja dann doch irgendwie anders organisiert, die eher so basisdemokratisch daherkommt, während die Geschäftswelt ja doch eher die Verantwortung klar geregelt hat und ist der Geschäftsführer muss immer für alles gerade stehen. Wenn der dann manchmal sagt, etwas geht nicht, kann sein, dass die akademische Welt zu ganz anderen Entscheidungen kommen würde an der Stelle. Also wie erleben Sie denn diese zwei Welten und wie, wo, also so wie Sie sprechen, sind Sie auf beiden Seiten zu Hause?
Ja, zu Hause will ich nicht sagen, aber ich habe Verständnis für einen anderen Blick und habe auch Verständnis, dass ein Wissenschaftler, der muss sich ja jetzt nicht mit Steuergesetzen oder mit Richtlinien auskennen, die im Verwaltungsbereich sind. Natürlich wäre es ratsam und wäre schön für unsere Arbeit, ne? Aber der Wissenschaftler soll ja hier sein, um Wissenschaft zu betreiben, Forschung zu betreiben und Lehre zu betreiben. Also ich bin nur Erfüllungsgehilfe, dass er das dann auch irgendwie gut kann. Und deswegen habe ich schon mal Verständnis und jeder, der zu uns kommt, weiß auch, dass wir anders sind als die staatlichen Universitäten, auch im administrativen Bereich. Ja? Es gibt Regeln, aber es soll auch vernünftig gelebt werden. Hm. Und natürlich, Regeln sind dazu da, dass sie eingehalten werden. Und da treffen natürlich Wissenschaft und Forscher und Finanzen, Rechnungswesen oder Steuern, die treffen manchmal aufeinander. Aber dann versuchen wir immer, dass den Wissenschaftler näher zu bringen und umgedreht passiert mir es ja genauso. Also wenn ich jetzt bei verschiedenen Projekten auch mal eingeladen bin als Gasthörer oder so und dann kriegt man ja auch was mit und das prägt dann auch und das denke ich, das ist auch das Schöne an der Universität Wittenherdecke.
Dieser Gedanke, dass eine Universität eben auch unternehmerisch tätig ist oder ein Unternehmen eben auch akademisch aufgestellt sein kann. Dieser Spagat, Sie sagten mir gerade schon eingangs, noch bevor der Rekorder lief, dass auch staatliche Universitäten einen Blick hier hinwerfen, weil sie als, also wir als private Organisation eine Art und Weise haben, sowohl privatwirtschaftlich als auch akademisch zu denken, was manche staatliche Universität bisher noch nicht so geübt hat, wenn da irgendwo Auftragsforschung gemacht wird und dann eben steuerrechtliche Anforderungen gelten. Das ist hier selbstverständlich, aber für staatliche Universitäten noch nicht. Die können also auch auf der kaufmännischen Seite von Wittenherdecke etwas lernen.
Ja, ohne Zweifel. Für uns ist es ja insofern relativ einfach, weil wir nie anders strukturiert waren. Wir waren schon immer privat und wir sind schon immer unter die ganz normalen, unter das Handelsgesetzbuch gefallen und. Bei den staatlichen gab es ja den Umbruch.
Ja.
Die staatlichen wurden ja aus der staatlichen Obhut teilweise auch finanziell entlassen und sind dann jetzt quasi auch für die Finanzämter nicht mehr unantastbar. Das hat sich alles gewandelt. Wenn man daran dann denkt, vor 15, 20 Jahren, wurde auf einmal Boris Becker und Steffi Graf dann auch steuerlich belangt. Ne? Die hatten da eine Zeit lang, da waren die autonom, ne? Oder durfte man nicht angreifen. Aber das hat sich alles gewandelt. Und genauso geht es jetzt mit den staatlichen Universitäten. Die drängen auch auf den privaten Markt. Ist auch Konkurrenz dann da. Die haben ja eine ganz andere Infrastruktur, ganz andere Voraussetzungen. Da müssen wir schon auch sehr gut uns aufstellen, dass wir da dagegenhalten können. Die haben natürlich noch, wir sind schon 200 Jahre manche staatlich, ne, die haben dann natürlich ganz schönen Nachholbedarf an Steuergesetzen, an Handhabung, die wir halt von Haus aus schon immer haben. Und wir hatten auch ein Seminar, wo Universität Bochum, Dortmund und wir, die Referenten, so nennt man das ja, die Abteilungsleiter an den staatlichen Universitäten, wo wir ein Team gebildet haben mit gleichartigen Bereichen, und dann wollten die von uns lernen und wir haben geguckt, dass wir auch von den staatlichen was annehmen können. Keiner muss das Rad ja neu erfinden. Ja, und wir haben uns auch nicht, also wir haben dann Arbeitsgruppen gebildet und da waren die natürlich froh, dass wir in manchen Bereichen dann doch schon weit, weit waren. Ja, und zwar Konkurrenz, aber trotzdem noch kollegial.
Dann gibt es nicht nur eine Scientific Community der Wissenschaftler, die sich gegenseitig austauschen, sondern auch eine, ja, Community der Verwalter, kann man das vielleicht so sagen?
Ich meine, wenn wir ja, so das hängt natürlich immer davon ab, wer wo als Kanzler oder als Präsident einer Universität vorsteht. Ne? Also das war eine Initiative von den drei Verantwortlichen, die sich gut verstanden haben und haben das dann in die Wege geleitet. Jeder hat gesagt, okay, das ist eine gute Sache, lass uns das mal probieren. Momentan ist es wieder, also das ist ja immer so, man muss das immer wieder ein bisschen auf Trab bringen, dass das auch läuft, und war es ein bisschen eingeschlafen, aber es war eine ganz interessante, für mich war es ja so, ich musste erstmal staatliche Universität verstehen, ja, also ich kannte das ja nur mit doppelte Buchführung und dann gibt es da eine Ausgabenrechnung, also nur was ausgegeben wurde, ne? Also das ist schon für mich auch schwierig gewesen, den Schritt zurückzugehen. Mhm. In der Denkweise.
Ja, das ja. Eben unterschiedliche Welten, ja, klar.
Was man halt gewohnt ist. Ne? Und ja, jetzt müssen die auch doppelte Buchführung. Irgendwann wird es Pflicht auch für die staatlichen. Und ja, da arbeiten die auch alle mit Hochdruck dran.
Und sehen Sie sich nicht zu fein, dann auch mal in Witten nachzufragen oder solche gemeinsamen Treffen zu veranstalten. Also Berührungsängste scheint es da nicht zu geben. Wir haben ja früher auch schon mal mit Konkurrenz zu tun gehabt. So, was wollen die denn eigentlich da? Und den kleinen Unibetrieb, den machen wir in Bochum mal eben so nebenbei mit. Aber das gibt es nicht.
Naja, es ist ja so, wir sind eine Universität, sind aber schon immer privatrechtlich aufgestellt mit allen Pflichten. Und da sagen die, okay, wir müssen genau das machen, was die auch, also schon immer machen. Manche Sachen vielleicht nicht, aber in die Richtung müssen wir gehen. Und warum sollen wir jetzt, wo ist denn auch ein Beispiel? Es gibt ja nicht so viele Beispiele, ja, an privaten Hochschulen oder Universitäten. So viele gibt es ja nicht. Es gibt mal in Koblenz gibt es eine und da gibt es eine, aber die sind auch nur nicht so groß und haben nicht so viele Studiengänge und. Also jetzt als Uni mit verschiedenen Fachbereichen gibt es ja nicht so viele Beispiele, und dann liegt es halt nahe, dass wir dann gefragt werden.
Ja, und das ist natürlich auch ein schönes Aushängeschild, auch für die Gemeinnützigkeit, wenn wir mal wieder auf den Anfang zurückkommen, weil man da ja auch der Gemeinschaft, der Gesellschaft irgendwo ein Stück wieder als Muster dienen kann, als Beispiel dienen kann.
Ja, wenn man es mal ganz global sieht, sitzen wir ja alle in einem Boot. Ne? Also jetzt mal, ob jetzt dann Deutschland, Europa, Welt, also kommt drauf an, wo man die Grenzen steckt. Und ja, wir bringen was in die Gemeinschaft ein, indem wir halt hier Studenten ausbilden oder halt unseren Nachbaruniversitäten ab und zu mal helfen.
Ja, und damit machen wir einfach auch weiter. Ich möchte dann an der Stelle sagen, wir haben den Begriff der Gemeinnützigkeit, glaube ich, ganz ausführlich beleuchtet, oder haben wir noch irgendeinen wichtigen Aspekt vergessen? Mal, wie man vielleicht dazu kommt, ich habe gelesen, das wird immer erst im Nachhinein bewertet, dass man gemeinnützig war. Ist das richtig?
Dass man war, kann man ja nur im Nachhinein machen. Ja. Im Vorhinein gibt es ja einen Gesellschaftsvertrag, eine Satzung und. Da ist ja die Inhalte, die Tätigkeit, die man ausüben will, die ist ja da definiert. Dann kriegt man eine vorläufige Gemeinnützigkeitsbescheinigung und muss dann halt nach Beendigung des Wirtschaftsjahres muss man auch nachweisen, dass man gemeinnützig ist. Sonst wäre es ja ein bisschen einfach. Ne? Also einfach mal sagen, ich mache das und das und dann hätten wir für immer und ewig die Gemeinnützigkeit. Nein, die Gemeinnützigkeit wird in einem Freistellungsbescheid durch das Finanzamt dann bescheinigt. Für den Bereich also für den nicht wirtschaftlichen Bereich. Im wirtschaftlichen Bereich sind wir ja nie gemeinnützig.
Klar.
Und da zählt dann auch die Steuerbefreiung nicht. Und der Unterschied, also abgesehen davon, dass man im gemeinnützigen Bereich halt keine Ertragssteuern bezahlen muss, ist es halt dann da auch möglich, Spendenbescheinigungen auszustellen, die dann steuerlich absetzbar sind. Das ist mancher Vorteil, das ist ein Vorteil von gemeinnützigen Organisationen, dass sie dann halt ihrem Zuwender auch eine Spendenbescheinigung, die steuerlich absetzbar ist, zukommen lassen können. Also selbst wenn der auch sagt, okay, ich gebe es gerne und, aber hast wenigstens was davon, kannst du ein paar Euro von der Steuer wiederholen.
Gibt es denn auch so ganz benennbare Nachteile? Also macht es die Arbeit irgendwie sehr viel komplizierter oder gibt es irgendwas, was man könnte, wenn man denn rein gewerblich orientiert wäre, was man jetzt nicht kann?
Naja, es gibt Nachteile insofern, dass sie ja als Gemeinnützige nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Das heißt dann so, wir dürfen also bei unseren Eingangsrechnungen die Steuer nicht abziehen. Die Vorsteuer, also die Mehrwertsteuer, die als Vorsteuer ausgewiesen ist, dürfen wir nicht abziehen. Und das kann schon ganz schön viel Geld ausmachen. Also wenn wir jetzt ein Gerät für 100.000 kaufen, dann sind 19.000 Mehrwertsteuer drauf und wir müssen 119 bezahlen und Aufwand ist dann auch 119 für die Investition. Und ein Industrieunternehmen hätte nur 100.000 aufzuwenden, weil sie die Vorsteuer dann mit ihrer Umsatzsteuer halt saldiert und weniger abführen muss ans Finanzamt. Mhm. Also das ist ein Nachteil. Es ist halt bei der Uni halt schwierig, weil wir alle Bereiche, alle Sphären der Steuer haben. Ja, wir haben also wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, Zweckbetrieb, Vermögensverwaltung und Gemeinnützigkeit. Ja, das ist halt so, wenn man alle Bereiche halt abdeckt.
Ja.
Und deswegen muss man halt immer gucken, in welchem Bereich befinde ich mich,
ja,
um dann auch eine steuerlich relevante Aussage treffen zu können. Ja, also befinde ich mich jetzt im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, okay, dann kann ich bei den Eingangsrechnungen die Vorsteuer ziehen, dann muss ich den Gewinn halt mit der Ertragssteuer belasten. Bin ich im gemeinnützigen Bereich, alles klar, dann habe ich einen Bruttoaufwand der Rechnung ohne Vorsteuerabzug, kann aber dann die Zahlen dann so stehen lassen, ohne dass ich dann noch was abziehen muss für die Versteuerung.
Mhm.
Ja, oh. Also ist halt spannend.
Das ist es auf jeden Fall.
Und es ist schon seitdem ich bei der Uni bin halt spannend. Zum einen die Entwicklung und zum anderen dann das Aufgabengebiet, was halt sehr umfangreich ist und was halt nicht immer das Gleiche ist. Es kommt halt fast jeden Tag noch immer was Neues, ne? Und das macht die Arbeit auch so spannend.
Und Sie fühlen sich hier wohl, offenbar.
Ja.
Das ist gut. Ja, dann bringen wir es jetzt doch zu Ende. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich habe noch was Schönes gefunden im Internet. Da steht, der Michael Kuhn trägt gern schwarz, weil er auf der Uni immer für schwarze Zahlen sorgen muss.
Naja, schwarz macht schlank.
Sie stehen mir auch gerade schwarz gegenüber und wenn das ein Ausdruck ist, also wenn Sie eines Tages rot anziehen, dann würde ich mich schon besorgen um den Zustand unserer Universität.
Schwarze Klamotten sind halt auch sehr unempfindlich und es gibt halt, denke ich mal, mehr Schwarze als sonst bunte, ne? Kleidungsstücke. Das ist ein Grund. Aber ich ziehe auch was Buntes an, wenn es sein muss.
Schön. Müssen wir eben noch zur Erklärung, es ging gerade hier eine Aktenmappe rein. Man sieht also, der Herr Kuhn ist dauernd im Einsatz, auch an einem Freitagnachmittag, wo ich mich hier mit ihm unterhalten durfte. Also das war Michael Kuhn, Leiter des Finanz- und Rechnungswesens der Universität Wieden-Herdecke. Und wir haben gesprochen über das kleine G, also die Gemeinnützigkeit der Universität Wieden-Herdecke. Ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Ich glaube, es ist ein bisschen deutlicher geworden, was es eigentlich heißt, hier kaufmännisch zu denken und zu arbeiten in diesem ziemlich durchmischten Betrieb, wo wir so viele verschiedene Rechtsgebiete oder auch kaufmännische Typen bedienen müssen. Ganz herzlichen Dank Ihnen für die Ausführungen und
danke auch
Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.